ARD.
HR Info Kultur
mit Juliane Ort. Musik gehört zum Sommer und Musikfestivals. In Eschwege in Nordhessen läuft gerade das traditionsreiche Open Flair. Und zwar zum 40. Mal. Rund 20.000 Fans feiern ihre Lieblingsmusik. Zum Beispiel die österreichische Band Bilderbuch und ihren Evergreen Machine. Was macht das Open Flair so besonders? Und was brauchen Festivals insgesamt, um für die Orte, an denen sie stattfinden, und für die Fans ein Gewinn zu sein? Darum geht es jetzt. Zum 40. Mal Open Flair in Eschwege. Fans schwärmen vom besonderen Charakter, eben dem Flair. Das entsteht, wenn bis zu 20.000 Menschen auf der Werra-Insel Wertchen zusammenkommen und die Musik und das Leben feiern. Und von dem Spirit. Denn das Open Flair lebt auch davon, dass viele Freiwillige in der Stadt mit anpacken. Was als kleine Initiative von jungen Menschen im damaligen Zonenrandgebiet zur DDR startete, ist heute prägend für die Stadt Eschwege und die ganze Region. Elisabeth Tschech über die Geschichte des Open Flair und seine Bedeutung.
40 Jahre Open Flair ist mehr als nur gute Musik. Mittlerweile ist das Festival eine Institution in Eschwege. Durch das Kulturfestival verdoppelt sich in den 5 Tagen mal eben die Einwohnerzahl der nordhessischen Kleinstadt. Bürgermeister Alexander Heppe kennt die Strahlkraft für die ganze Stadt.
Man sieht, dass halt Menschen auch aus allen Erdteilen, die mal in Eschwege gelebt haben, wieder zurückkommen. Das merkt man. Und das sind ja wirklich Hunderte, manchmal sogar über 1000 Menschen, die ehrenamtlich mitarbeiten. Alt und jung mixt sich, der Punk ist neben dem Opa und alle sind glücklich und happy miteinander. Also die ganze Stadt arbeitet mit, fiebert mit, ist irgendwie engagiert und das ist einfach unglaublich.
Aber das war nicht immer so. Als das Festival vor 40 Jahren als Zeltfestival mit 1300 Besuchern startete, gab es nicht nur Befürworter, erinnert sich der damalige Bürgermeister Jürgen Zick.
Es war zunächst eine sehr ambivalente Beziehung. Es war für uns hier in der Provinz was völlig Neues. Also ich fand's gut. Natürlich weniger gerne erinnere ich mich an mitternächtliche Anrufe, wo Bürger sagten, zieht den Stecker, es ist zu laut. Open Flair hat in den Anfangszeiten die Lautsprecher so ausgerichtet, dass die ganze Stadt was davon mitbekam.
Festivalvater und Cheforganisator Alexander Feiertag wollte mit dem Festivalauftakt im Jahr 1985 die Welt verändern.
Also die Geschichte ist eigentlich die, dass wir ja seinerzeit Zonenrandgebiet waren. Also wir klebten hier an der Grenze zur DDR. Wir waren quasi abgehängt von allem. Und wir haben im Jugendzentrum dann eigentlich die Initiative ergriffen, dass wir das so ein bisschen verändern wollen. Also wir wollen ein bisschen Wirtschaft hierher kriegen. Wir wollen auch ein bisschen Bildung hierher kriegen. Wir wollen Betriebe wieder herholen.
Damals wurden die Bands nach dem persönlichen Geschmack der Veranstalter ausgewählt und waren daher sehr gemischt. Die Jeremy Days, Rory Gallagher, Bobo in White Wooden Houses, aber auch Kabarettisten und Feuerkünstler. Doch das wurde im Laufe der Jahre zum Problem. 2000 und 2003 dann die Pleite.
Wir haben das dann so ein Stückchen weit versucht auch zu analysieren, was haben wir falsch gemacht und haben dann gemerkt, wir müssen vielleicht was verändern. Also wir müssen auch wieder gucken, also wie holen wir die jüngeren Leute mit ins Festival, wie verändern wir das Programm dann dementsprechend.
Gesagt, getan. Dank angesagter Headliner und zusätzlicher Bühnen ist das Festival in den letzten Jahren immer schneller ausverkauft. Mitorganisator Felix Römer weiß, wie gerne die Bands spielen und immer wieder kommen.
Das ist so, wenn wir Leute buchen wollen für die verschiedenen Bühnen oder auch für die Sessions, ist es ein Träumchen, dass man bei diesem Festival arbeitet. Weil wenn man da sagt, es ist Open Flair, dann sagen alle, auch bevor man eine Gage genannt hat, sagen die Leute in der Regel ja. Alle wollen hierhin und alle schätzen das total. Also es gibt so ein ganz festes Band zwischen dem Festival und den Leuten.
Als Poetry Slammer und Teil eines Comedy-Kollektivs schätzt er die Kleinkunst auf dem Festival.
Das Kulturprogramm fürs Flair ist das, was es für mich zu was Besonderem macht, was es abhebt von einem normalen Musikfestival, dass man hier hingeht, Kleinkunst sieht, dass man Gedichte hört, dass man ganz viele verschiedene Sachen sieht. Auch die Walk-Acts sind das, was das Festival besonders macht.
Nicht nur Kunstfans sind begeistert. Auch aus touristischer Sicht ist das Festival ein Highlight, sagt Miriam Gerke, die das Tourismusmarketing leitet.
Das Festival lebt davon, dass es einfach mitten in der Stadt ist und nicht wie viele andere Festivals irgendwo auf dem platten Land, wo nichts ist, sondern einfach mitten in der Stadt. Und das macht das Festival aus.
Auch in diesem Jahr ist das Festival ausverkauft. Bis Sonntag können die 20.000 Besucherinnen und Besucher zu einem Line-up von über 70 Bands feiern.
Festivals wie das Open Flair sind also nicht nur Musik und Spaß, sie sind ein wichtiger Faktor in einer Stadt oder Region. Sie bringen Lebensqualität, Wirtschaftskraft und sie schaffen Gemeinschaft. Welche Effekte haben Musikfestivals, mal abgesehen vom Erleben der Musik? Damit befasst sich das Forschungszentrum C-Pop an der Universität Paderborn. Geleitet wird es von der Kulturwissenschaftlerin Beate Flath. Sie ist Professorin für Eventmanagement und ich habe sie gefragt, was sich an Festivals genau erforschen lässt.
Die Erkenntnisse bisher sind tatsächlich, dass es einen sehr, sehr positiven Effekt hat für eine Region, wenn Festivals gut verankert sind in dieser Region und im besten Fall auch so ein bisschen, ich nenne es mal, organisch gewachsen sind. Das heißt, nicht von außen in eine Region reingeflanscht werden. Und dann passiert da eine Woche ganz, ganz viel und dann zieht sozusagen der ganze Tross weiter. Die Bevölkerung hat sozusagen ihr Lebensumfeld eigentlich als Kulisse zur Verfügung gestellt, sondern im Gegenteil, wenn es eine große Akzeptanz gibt, eine hohe Akzeptanz gibt für das Festival, werden im besten Fall auch die Bewohner mit einbezogen werden.
Wir haben ja vorhin das Beispiel gehört vom Open Flair Festival. Vor 40 Jahren haben es junge Menschen aus der Taufe gehoben, weil sie einfach wollten, dass sich was bewegt in ihrer Region. Und jetzt kommen jedes Jahr so etwa 20.000 Menschen. Viele Freiwillige aus dem Ort helfen. Also dann könnte man sagen, in Eschwege ist es im Prinzip ideal gelaufen, ja?
Ja, das klingt danach, würde ich sagen. Das klingt sehr positiv und sehr ja, nachhaltig regional verankert.
Was ist denn das Gegenteil? Also man hat ja auch dann öfters mal solche Ereignisse, da kommt dann ein großer Veranstalter, baut sich Bühnen auf, dann kommen Weltstars oder auch kleinere Stars in eine Region und danach zieht, wie Sie schon gesagt haben, der Tross weiter. Was bedeutet das denn wiederum für die betreffende Region oder die Stadt?
Genau, also ich denke, hier muss man auch so ein bisschen unterscheiden, ist das im urbanen oder im ländlichen Raum? Im urbanen Raum, ich denke, wir kriegen das aktuell auch gerade ganz stark mit, wenn es um Tourismus geht oder um Massentourismus. Ja, also wir merken, dass sich die Bevölkerung in unterschiedlichen Städten auch beginnt zu wehren. Das ist jetzt natürlich auch jenseits von Musikfestivals, aber grundsätzlich, wenn eine gewisse Anzahl von Menschen beginnt, eine Region, eine Stadt zu überfluten und Menschen sozusagen sich auch nicht mehr damit identifizieren können, nicht teilhaben können, nicht partizipieren können, dann wird das natürlich schwierig.
Wie sind denn da Ihre Erkenntnisse? Also ist das denn dann eher die Regel oder ist es eher die Regel, dass Festivals doch verankert sind vor Ort?
Ich denke, es gibt beides. Es gibt diese wirklich sehr stark gewachsenen Festivals, die sozusagen einfach so aus einer intrinsischen Motivation entstanden sind, für die Region etwas Tolles auf die Beine zu stellen. Das gibt es auf jeden Fall auch sehr oft im ländlichen Raum. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite, und ich will das jetzt auch gar nicht so, das ist das Gute und das ist das Böse, so einander gegenüberstellen. Aber dann gibt es natürlich auch das andere, weil sich zunehmend dieser Festivalmarkt als ein Markt etabliert hat, in dem man gut Geld verdienen kann. Und sobald so etwas passiert, springen natürlich unterschiedliche Akteure auf und wollen auch davon profitieren.
Das heißt aber, aus dem, was Sie bisher erzählt haben, es reicht nicht, wenn das Line-up stimmt, also wenn man gute, große Stars anbietet, sondern ein Festival macht auch noch mehr aus.
Ja, in jedem Fall. Also ich denke, fürs Publikum genauso wie eben für das Umfeld. Und wenn man sich ansieht, was es sozusagen an Rahmenprogrammen, nenne ich das jetzt mal, an Festivals so gibt, ne, vom Yogakurs über den Strickkurs, bis zu irgendwelchen sportlichen Aktivitäten, dann ist natürlich die Musik ein wichtiger Teil, vielleicht auch unterschiedlich wichtig, je nach Zielgruppe, aber es ist nicht der einzige Teil.
Die Musik spielt natürlich eine große Rolle, aber insgesamt geht es ja bei einem Festival auch um soziale Aspekte. Was mehr ist ein Festival als Musik? Was entsteht da?
Ich denke, es ist die Möglichkeit, ich nenne es mal so, aus dem Alltag auszubrechen. Es ist sozusagen eine sozial akzeptierte Art, sich nicht im Alltag zu bewegen und sich auch, ich sag's mal, außeralltäglich zu verhalten. Also das ist das Camping, das ist Drogenkonsum, das ist ausgelassenes Tanzen. Das sind ja alles so Dinge, die eigentlich man unter normalen Umständen, würde ich jetzt mal sagen, so im Alltag nicht so verortet sind. Aber sozusagen für einen Zeitraum von, keine Ahnung, 2 bis 4 Tagen von zu Hause wegzufahren, sozusagen das Gewohnte zu verlassen und diese Außeralltäglichkeit auch zu zelebrieren. Da hängen ja auch ganz viele persönliche Rituale dahinter, also sich dann zum Beispiel mit den Freundinnen zu verabreden, gemeinsam dorthin zu fahren. Ne? Also das ist Durchbrechen des Alltages, eine gewisse Form auch der Entgrenzung. Das ist schon auch etwas, was Festivals zu Ventilen einer Gesellschaft macht. Ne? Also ich denke, das braucht es auch, diese Auszeiten und diese Ekstase.
Also das heißt, Festivals sind nötig für das Überleben einer Gesellschaft?
Ja, könnte man so zugespitzt, würde ich das unterschreiben tatsächlich, ja.
Soweit Beate Flath, Leiterin des Forschungszentrums CPOP an der Uni Paderborn. Gleich spreche ich weiter mit ihr. Jetzt erstmal ein Live-Evergreen der Beatsteaks, ebenfalls im Line-Up des 40. Open Flair in Eschwege. In diesem Sommer gibt es nicht nur jede Menge Festivals, sondern auch eine Reihe Konzerte, die außergewöhnlich sind und wochenlang Gesprächsthema. Ganz weit vorne die Auftritte von Taylor Swift. Die Fans in Wien sind natürlich tief traurig und enttäuscht, weil die Konzerte wegen Terrorgefahr abgesagt werden mussten. Vielleicht aber auch ein bisschen erleichtert, dass nichts passiert ist. In Gelsenkirchen und München jedenfalls konnten die Swifties noch ausgelassen feiern.
Hi, ich bin Ida und ich bin Swiftie und es war richtig, richtig gut. Man ist da reingekommen und die Stimmung, die war einfach Bombe und jedes Lied wurde besser und besser und jetzt geht es mir richtig, richtig gut und ich freue mich, wenn ich sie das nächste Mal wiedersehen kann.
Die Stimmung war mega, alle waren lieb zueinander und meine Lieblings-Era ist Reputation und das hat mir besonders gut gefallen.
Das war einfach die krasseste Show, die ich jemals gesehen habe, wirklich. Also sie ist ein krasser Superstar, so talentiert, jeder Ton hat gesessen, jede Bewegung. Und verrückt fand ich einfach, wenn sie eine Ballade gespielt hat, waren einfach 60.000 Leute mucksmäuschenstill. Also das war einfach ein unfassbares Erlebnis.
In München machte Taylor Swift nicht nur das Stadion voll. Etwa 40.000 Menschen hörten außenrum auf den Hügeln im Olympiapark zu. Sie tauschten Freundschaftsbändchen, sangen und tanzten. Eine friedliche und ausgelassene Stimmung. Für viele ein unvergessliches Erlebnis, das vor dem Hintergrund der Absagen in Wien vermutlich noch wertvoller wird. Und dann direkt das nächste große Ereignis. Die britische Sängerin Adele tritt in einer Arena auf, die eigens für sie auf dem Münchner Messegelände gebaut wurde, mit dem angeblich größten Bildschirm der Welt. Dazu die Adele World, ein Vergnügungspark mit Riesenrad, Kettenkarussell und dem Nachbau des Pubs, in dem Adele das erste Mal aufgetreten ist. 10 Konzerte gibt Adele in ihrer eigenen Welt in München, denn sie reist halt nicht gerne. Also müssen die Fans zu ihr kommen. Gino Tanna hat sich das erste Konzert von Adele angesehen und angehört und hat Fans getroffen.
Claudia aus der Nähe von Augsburg und ihre Familie stoßen miteinander auf Superstar Adele an. Natürlich mit Wein, so wie die Britin in ihrem Song I Drink Wine singt und nachdem auch eine Bar vor dem Konzertstadion benannt ist. Aber zu der sogenannten Adele World, die wie ein kleiner Freizeitpark wirkt, gehört noch einiges mehr. Ein Kettenkarussell, ein Riesenrad mit dem Schriftzug Adele und eine Spice Girls Coverband, die dem Publikum einheizt. Schließlich ist Adele selbst großer Spice Girls Fan. Eine richtige Vorband im Stadion hat Adele aber nicht. Sie legt ohne große Umstände direkt los. Naja, fast. Denn erstmal zieht eine große graue Regenwolke über das ausverkaufte Pop-Up-Stadion und die 74.000 Fans werden klatschnass. Das ist aber schnell vergessen, denn da taucht auch schon Adele von Rauchschwaden umgeben auf einem Catwalk mitten im Publikum auf. Hello from the other side. Zuerst wirkt die mehrfache Grammy-Preisträgerin noch ein bisschen aufgeregt, was sie nachher auch schamlos zugibt. Doch dann ist sie da wieder, diese enorme Strahlkraft in Adeles Stimme. Ganz vorne in der ersten Reihe wird mal eben ein Heiratsantrag gemacht und Adele läuft kurz darauf auf ihrem Catwalk durchs Publikum, kommt ihren Fans dabei so richtig nahe.
Hello, hello, hello! What do you think of my giant screen?
Der Bildschirm soll wie eine große Umarmung wirken, erzählt Adele weiter. Beim Song When We Were Young zeigt der Screen uns zum Beispiel Adele als kleines Mädchen beim Baden am Meer, Adele beim Partymachen oder aber das Gesicht von Schauspieler Daniel Craig bei ihrem James-Bond-Song Skyfall. Eine der besten Performances des Abends mit vielen Feuerfontänen. Zwischendurch ist Adele wie gewohnt in Plauderlaune. Und auch das macht diese Show unglaublich gut. Hier mal ein Pläuschen, da mal ein derber Witz. 20 Songs singt Adele an diesem Abend. Eine extra für München erstellte Setlist. Ein Konzerterlebnis, für das die einen mehrere hundert Euro ausgegeben haben und andere nur 35. Aber sorgt diese Ungerechtigkeit nicht für Unmut unter den Fans, die mehr gezahlt haben?
Überhaupt nicht, weil uns ist das hier jeden Cent wert. Bevor die Tickets on sale gegangen sind, haben wir beide gesagt, egal was es kostet, wir nehmen Kredit auf, wenn es sein muss, wir kaufen die Tickets.
Ich hätte es schön gefunden, wenn die Leute, die eh schon Tickets gekauft haben, die 35-Euro-Tickets zusätzlich noch kaufen konnten und dann an Leute geben können in ihrem Umfeld.
Trotz Ärger über das Ticketverfahren, Adele schafft es an diesem Abend, ihre Fans mit ihrer Musik zu begeistern.
Einfach nur völlig abgefahren.
Set Fire to the Rain war mega gut, weil diese Feuershow mega cool war. Man hat es richtig gespürt. Es war total beeindruckend.
Gino Tanner über die Konzerte von Adele in der eigens für sie gebauten Arena mit Adele World in München. Kurz nachdem Taylor Swift nicht nur das Olympiastadion, sondern den ganzen Olympiapark zum Beben brachte. Erleben wir da eine neue Dimension von Konzerten, von Musikereignissen? Auch dazu habe ich die Kulturwissenschaftlerin Beate Flath gefragt, die an der Uni Paderborn das Forschungszentrum C-Pop leitet.
Ich würde sagen, vielleicht ist es eine Überhöhung von Stars, die es ja früher auch schon mal gab. Ne? Also Michael Jackson, Madonna, lange gab es ja so die These, die großen Stars gibt es nicht mehr. Also wenn ich so einige Jahre zurückdenke, wurde immer wieder darüber diskutiert und jetzt sind sie wieder da, die großen Stars. Aus meiner Sicht spielt ganz stark rein in dieser großen Nachfrage auch, dass wir uns in einer sehr krisengebeutelten Zeit befinden. Also es ist so ein bisschen, Corona hängt uns nach, wir leben in Zeiten von politischer Unsicherheit, Spaltungen in der Gesellschaft, Klimakrise nicht zu vergessen und da ist sozusagen der Besuch eines Konzertes vielleicht auch sowas wie der kleine Urlaub. Ne? Also diese Tickets sind ja auch durchaus teuer, wenn man noch die Anreise mitrechnet und den Merch mitrechnet, da kommt schon einiges zusammen. Das heißt sozusagen, sich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, etwas sehr, sehr, sehr Außergewöhnliches zu leisten und dafür eben sozusagen weniger Geld auszugeben für ein kleineres Clubkonzert oder für ein kleineres Festival oder etwas, was jetzt nicht so strahlt. Ich denke, das ist für viele doch eine Motivation, wenn auch nicht die Hauptmotivation, aber so denke ich, spielt das doch dazu rein, in dieses Konglomerat, dass wir es jetzt zu tun haben mit so großen Stars, die so eine große Nachfrage auch generieren.
Also das heißt, diese Megakonzerte sind durchaus so ein Moment, den ich vielleicht brauche, um mich als Teil von etwas Besonderem fühlen zu können.
Ja, würde ich so sehen.
Weil große Konzerte, die hat es ja immer schon gegeben, aber Taylor Swift und Adele, die schaffen es, national Gesprächsthema zu sein und also ganze Städte in eine Art Ausnahmezustand zu versetzen. Da sind ja ikonische Bilder entstanden und Erinnerungen fürs Leben. Das ist ja mehr als nur ein Musikerlebnis. Können solche Mega-Events vielleicht auch längerfristig etwas Gemeinschaftsstiftendes haben?
Ja, ich denke schon, vor allem, weil ja die sozialen Medien massiv integriert sind. Taylor Swift bespielt ja die sozialen Medien, finde ich, auch nochmal auf eine sehr einzigartige Weise, indem sie eine große Nähe zu ihren Fans suggeriert und teilweise natürlich über ihren Account die Accounts von Fans liked oder bestimmte Beiträge liked oder kommentiert. Also dieses Tail-Lurking, dieser Begriff, der sich da etabliert hat dafür, das trägt natürlich und das verstärkt natürlich diese Dynamik auch und trägt in den Alltag sozusagen dann auch weiter hinein und lebt fort.
Ich kam auf diese Frage, weil ich Kommentare gelesen habe, in denen es hieß, vielleicht ist das genau das, was unsere Nation jetzt braucht. Also da kommt dann eben Taylor Swift und heilt uns sozusagen. Trifft das zu aus Ihrer Sicht oder ist das sehr überhöht?
Also es ist natürlich in der Formulierung also ein bisschen zugespitzt, aber es zielt auf etwas, da kommen wir vielleicht so ein bisschen an den Beginn auch unseres Gesprächs, es zielt auf diese Vergemeinschaftung, also es zielt auf dieses gemeinsame Erleben in einer Gesellschaft, die ja durchaus sehr gebeutelt ist. Also wir sprechen immer davon, von großen Klüften zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsteilen, dass die Gesellschaft polarisiert ist. Wir kennen Hate Speech im Netz und so weiter. Also dieser Wunsch, sozusagen geheilt zu werden, das kann man schon nachvollziehen in der überspitzten Formulierung. Aber ich denke, es basiert auf einer Sache, die vielleicht auch schon jeder und jede, die mal bei einem Festival oder einem Konzert war, gefühlt hat, nämlich dieses Gefühl, das Publikum ist sozusagen eine Gemeinschaft und wenn das nur für diesen Abend ist, weil man sich eben gemeinsam dieser Musik hingibt, den Lyrics hingibt, dieser Sinnlichkeit auch, dieser Körperlichkeit und insofern, ja, ist es, glaube ich, eine schöne Formulierung, die man so zugespitzt durchaus tätigen kann, aber vielleicht dann ein bisschen, jetzt aus meiner wissenschaftlichen Perspektive, ein bisschen zu überhöht.
Auf der anderen Seite, also wir haben jetzt die Seite des Publikums betrachtet und auf der anderen Seite wird ja diesen Stars auch der rote Teppich ausgerollt, also mit der Münchner Arena für Adele in einer Art und Weise, die manche schon anstößig finden. Da scheint es ja wirklich nur noch ums Geld zu gehen und trotzdem sind die Fans total begeistert und hingerissen. Also für die einen ist das reiner Kommerz, für die anderen bedient es aber offenbar ein Bedürfnis. Welches denn?
Na, ich denke, das eine schließt das andere ja nicht aus. Aus meiner Perspektive ist das einfach so diese parasoziale Beziehung. Ja? Also diese Beziehung, die sozusagen in Realität unter Anführungsstrichen jetzt so nicht existiert, aber die existiert sozusagen in der emotionalen Welt der Fans. Ne? Also das beginnt ja, wie zieht sich jemand an, welche Texte kann ich hören, wozu äußern sich Stars oder auch nicht. Also ich denke, das ist ein großes Potenzial für Identifikation und eben auch so eine vielleicht eine gewisse Form von Fantasiewelt, die es ja, finde ich, auch braucht. Ne? Also dieser Kommerz erzeugt ja auch so gewisse Märchenwelten, Fantasien und auch das braucht ja eine Gesellschaft. Ne? Also die zerbröselt ja dann auch meistens nicht diese Märchenwelt, auch wenn man diese ganzen Geschichten kennt, weil wir ja tief in uns wissen, dass dahinter natürlich eine Maschinerie ganz fleißig arbeitet.
Die Märchenwelt hat natürlich auch noch eine andere Seite. Da wäre noch ein wichtiger Aspekt, nämlich das Gig-Tripping. Für Taylor Swift sind ja Menschen weltweit angereist und bei Adele ist es noch extremer. Sie hat ja ihre Konzerte komplett auf München konzentriert und deswegen müssen ihre Fans von überall her anreisen, um sie sehen zu können. Also da entstehen nicht nur Emotionen, sondern auch eine ganze Menge Emissionen. Was bedeutet sowas denn ökologisch? Also wie gravierend ist das?
Ja, also das ist natürlich ein Wahnsinn. Man muss das, glaube ich, wirklich so beim Namen nennen. Und es zeigt natürlich auch, wie Popkultur, wenn man so möchte, so ein Brennglas auch ist für das, was sich sonst so abspielt in unserer Gesellschaft. Und wir sind einfach konfrontiert mit einer Klimakrise, mit Klimawandel. Wir sind damit konfrontiert, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren und unser Leben in einer gewissen Weise anzupassen. Und da ist natürlich Popkultur und Unterhaltungskultur in den seltensten Fällen wirklich förderlich. Ne? Also da geht es ja, Sie haben es angesprochen, um Publikumsmobilität, die Fans reisen an, aber es geht ja auch um Künstlermobilität. Also sozusagen diese ökologische Nachhaltigkeit, also wird hier absolut hintangestellt.
Und ist das etwas, was ausgeblendet wird oder nehmen Sie auch wahr, dass sich da in der Musikszene doch etwas tut?
Es tut sich schon etwas aus meiner Sicht. Also wir forschen ja aktuell gerade am Forschungszentrum CPOP zu Nachhaltigkeit in der Kulturveranstaltungsbranche in Ostwestfalen-Lippe, also bezogen auf eine Region, die hat so ungefähr 2 Millionen Einwohner. Und was wir erleben ist, dass von Seiten der Veranstalter, ob die kleiner oder größer sind, der Wunsch sehr, 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 sehr groß ist, da etwas zu tun. Also es gibt, würde ich mal sagen, auf einer kleinen oder auch auf einer mittleren Ebene, wenn es um die Größe der Veranstalter geht, ein ganz großes Bestreben. Es gibt ja sehr viele Initiativen, auch bundesweit, zum Beispiel die Green Culture Anlaufstelle oder auch das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, die wahnsinnig viel Informationen zur Verfügung stellen, wie das gehen könnte. Gleichzeitig sind wir natürlich eingebettet auch in einen globalen Markt. Und ich denke, da wird es vermutlich ein bisschen langsamer gehen, weil diese Strukturen ja stärker sind, machtvoller sind. Aber wir werden darum aus meiner Sicht nicht rumkommen. Also wenn man zum Beispiel sich überlegt, dass 80.000 BesucherInnen an einem Festivalwochenende so viel Müll produziert wie eine Stadt mit 80.000 Einwohnerinnen in einem Jahr. Beispielsweise, da sind das schon so Zahlen, wo man sich denkt, okay, da müssen wir kreativ sein. Und ich denke, gerade die Kreativwirtschaft und die Kreativbranche ist das. Und da bin ich jetzt mal optimistisch.
Das sagt Kulturwissenschaftlerin Beate Flath vom Forschungszentrum CPOP an der Uni Paderborn über die musikalischen Mega-Ereignisse des Sommers, die Konzerte von Adele und von Taylor Swift. Und hier ist Taylor Swift noch live. Taylor Swift live mit Cruel Summer. Der Musiksommer war das Thema dieser Sendung. Mein Name ist Juliane Orth.